Liebe Gemeinde, im Däle haben wir uns das Jahr vorgenommen, dass wir den Sommer über zu den Psalmen predigen. Psalmen kommen sonst im Gottesdienst immer vor, aber man nimmt sich selten Zeit, sie richtig anzugucken. Sie sind nicht Predigtext. Jetzt haben wir es deshalb so gemacht, dass jeder Pfarrerskolleg sich einen Psalm rausgesucht hat und weil jeden Sonntag ein anderer Pfarrer kommt, ist noch jedes Mal ein anderer Psalm dran. Meine Wahl ist auf der Psalm 1 gefallen. Zum einen, weil ich denke, dass zu einer Predigtreihe über die Psalme auch der Psalm 1 dazugehört. Der ist nämlich so etwas wie das Portal zu den Psalmen. Man geht davon aus, dass der Psalm 1 von denen, die die Psalme zusammengestellt haben, ganz bewusst vorne nachgesetzt worden ist. Da geht es nämlich darum, wie man die Schriften von Gott lesen soll, dass man es mit Muse lesen soll und drüber nachdenken und sich darauf einlassen, was sie sagen. Wenn es nicht tust, dann hat es alles keinen Wert. Also nimm es wichtig, frag nach Gott und sei nicht gottlos. Das ist sozusagen die Bedienungserleitung für die Psalme in Psalm 1. Hören wir mal rein in den Psalm 1. Aschrei ha'ish asher lo halach be'atzat resha'im uberderech hata'im lo amat uve moshav letzim lo yashav ki'im betorat Adonai heftzo uve torato yechge yomam balayla. Was war das jetzt für ein Schwäbisch? Wahrscheinlich haben Sie es gemerkt oder sich denkt, das war Hebräisch, das Original. Früher haben Theologen den ganzen Psalter auswendig lernen müssen. Und ich habe mir mal vorgenommen gehabt, wenigstens der Psalm 1 auf Hebräisch zu lernen. In Psalm 1, da heißt es auch, man soll über die Schriften von Gott nachsinnen. Und die Bedeutung von dem Wort, von dem hebräischen Wort da, ist so etwas wie murmeln, brummen oder so. Also das hat etwas mit einprägen zum tun, dass man sich Sachen laut vorliest und sie immer wieder wiederholt. Das empfiehlt sich auch fürs Deutschbibellesen, dass man laut liest, dass man immer wieder wiederholt, dass man meditierend liest. Aber jetzt lese ich den Psalm mal auf Schwäbisch vor und in der hochdeutschen Übersetzung von Martin Luther steht an der Leinwand. Gut Gott's immer sotte, der nicht lebt nach dem, was die Gottlose ratet, und auch nicht der Weg von dem Sündergott und auch nicht rumhängt, wo es später rumhängt, sondern der erfreit hat am Herrgott seine Schriften und sinnt nach über seine Schriften Tag und Nacht. Der Sell ist wie ein Baum, der pflanzt ist am Bach mit viel Wasser, der seine Frucht bringt, wenn's Zeit ist, und seine Blätter verwelget nicht. Alles, was er tut, badet. So ist es bei den Gottlosen nicht. Im Gegenteil, die sind wie Spreu, wo der Wind verstreit. Deshalb haben Gottlose im Gericht kein Bestand und der Sünder auch nicht in der Versammlung von denen, wo es recht macht. So ist es nämlich, der Herrgott anerkennt den Weg von denen, wo es recht macht, aber der Weg von den Gottlosen verlauft sich. Liebe Gemeinde, ich möchte jetzt vorschlagen, dass wir alle den Psalm, so wie das ja auch in der Erleitung praktisch statt, murmelt. Und es geht so, dass jeder für sich halblaut liest. Schwäbisch oder Hochdeutsch, wie es beliebt. Und wenn es klappt, dann haben wir anderthalb Minuten eine Murmel-Geräuschkulisse, wo jeder vorne anfängt oder mittendrin oder hinten, einfach sich die Worte einprägt mit Murmeln. Haben Sie ein bisschen Mut, legen Sie los. Ich mache noch schon rechtzeitig weiter. Jeder von uns, der wo jetzt Gläser hat, leis oder lauter oder mittellaut, hat den Psalm schon ein bisschen ins Herz gekriegt, denke ich. Und der Psalm ist eigentlich auch nicht schwierig zum Verstehen. Da gibt's auf der einen Seite die, denen es am Ende gut geht, und auf der anderen Seite die, wo am Ende nichts mehr bleibt. Spannender ist, wer die eine sind und wer die andere. Im Hebräischen heißen die eine, die wo es recht macht, Tzadikim. Und die andere sind Rishaim. Und von den Tzadikim heißt es, dass er freiten am Herrgott seine Schriften. Das Wort, wo Luther mit Gesetz übersetzt, heißt hebräisch Torah und meint nicht das Gesetz in unserem Sinn, sondern das Buch. Ein Jud oder die Juden sagen bis heute zu ihrer Bibel Torah. Und im Wort Tzadikim steckt von der Bedeutung her drinnen, gerecht sei. Und das sind also die, wo es recht machen. Die so machen, wie es Gott und den Menschen gut tut, wie es halt in der Schrift der Stadt. Die andere, die Rishaim, sind Frevler oder Spötter. Aber bei denen Begriff, da fehlt noch, was sie verspottet. Im Zusammenhang ist klar, dass das die sind, wo Gott ablehnet und sein Wort. Leid, wo Gott in gutem Maß sein lasset oder sogar über den Herd zieget. Deshalb hat Luther an der Stelle auch Gottlose übersetzt. Und ich habe auch kein anderes Wort im Schwäbischen dafür gewusst. Die Gottlose sind also nicht die Blöde, wo man schwäbisch einen Haufen Wörter dafür hat, also keine Sempel, Deppe oder Lumpe, sondern die, wovon Gott nichts wissen will. Und das können auch Gescheite sein, ganz Gescheite sogar, Obergescheitle. Die neigen vielleicht sogar am meisten dazu, sich nicht um das zu scheren, was Gott in seinem Wort sagt. Die Gottlose bleiben im Psalm alles farblos. Sie werden verglichen mit Spray, wo der Wind gleich wegbläst. Mit denen oder wie es denen Gott soll uns gar nicht so lange beschäftigen. Wichtiger ist im Psalm alles, wie die dastehen, die nachsinnen über die Schriften von Gott Tag und Nacht. Und das wird so richtig schön ausgemalt. Die sind wie ein Baum, der am Wasser steht. Am Bach mit ganz viel gutem Wasser. Denen fällt also von unten nichts. Sie wachsen und gedeihen, sie haben grüne Blätter und sie tragen Frucht, wie man sich's wünscht. Wer handelt und wer das tut, was Gott ergibt in seine Schriften, dem wird's auch gelingen. Mir hat es gefallen, da das Wort Barter einzusetzen. Das ist ja vielleicht ein seltenes Wort. Und ich kenne das aber als Begriff, den man nimmt, wenn's in der Ernte so richtig ausgibt oder wenn man beim Einsatz so richtig Erfolg hat, wenn etwas rauskommt. Wer also mit Gott lebt, darf sich so richtig baumstark fühlen. Ob ein Mensch nach Gott fragt oder nicht, das macht also einen Unterschied. Und darum geht es im Psalm 1. Für den Psalm 1 ist das Sonne klar. Das ist wie schwarz und weiß und ohne Grau. Die, was Recht machen, bestehen am Ende im Gericht. Bei den anderen geht es dagegen schlecht aus. Das ist so eine klare Alternative, dass man dazu in der Theologie zwei Wege Lehre sagt. Entweder oder. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass es so eine Zwei-Wege-Lehre auch bei Jesus gibt. Manche meinen ja, Jesus sei immer und zu alle lieb gewesen und hätte alle sein lassen, wie sie wollen. So wie man heute gern sagt, jeder Weg, der zu Gott führe. Aber Jesus hat oft von denen zwei Wege geschwätzt, von richtig und falsch, von denen, wo er kommt im Himmel und von denen, wo es eher nach Gegenteil aussieht. In Matthäus 7, 13 und 14 heißt es, ganget nein durchs enge Tor. Weit ist das Tor und breit der Weg, wo ins Verderben geht. Und es sind viele, wo auf dem Weg nein ganget. Wie eng ist das Tor und wie schmal der Weg, wo zum Leben geht. Und sind wenig, wo ihn findet. Da gibt's also bei Jesus, auch wie im Psalm 1, zwei Wege. Den Weg von den Gottlosen und der Weg zum Leben. Jesus hat dann auch noch gesagt, ich bin der Weg ins Leben. Keiner kommt zum Vater als durch mich. Der Weg ins Leben also ist mit Jesus selber gegeben. Mich hat der Psalm 1 wegen der Zwei-Wege-Lehre interessiert und deswegen habe ich als Thema auch genommen, zwei Wege, nah oder nuff. In einer Weile überlegt, wie ich das in einen möglichst kurzen Ausdruck reinbringen kann, dass es da um eine Alternative geht mit gegensätzlichem Ausgang. Rum oder Num habe ich auch überlegt, aber noch nicht genommen, weil es in der Welt oft zwei Wege gibt, wo am Ende gleich rauskommst, so rum oder andersrum halt. Zum Beispiel kannst du so rum über Hilbe auf Bad Urach oder so rum andersrum über Kappis Und es sind zwei Wege und es ist trotzdem fast Kopf wie gesprungen. Das biblische Thema ist ernster. Der eine Weg kommt ans Ziel und der andere Gott ins Verderben. Ich habe mich noch als Ausdruck für nah oder nuff entschieden, zum das andeuten, nah in Abgrund oder nuff in Himmel. Die Zwei-Weg-Lehre hat mich interessiert, weil ich ausprobieren will, ob man das heutzutage predigen kann. Kann man heutzutage den Leuten zumuten, so eine Alternative, wo es drauf ankommt, hopp oder top? Die eine bestehen im Gericht und die andere nicht. Kann man das so glauben? Ich merke, dass wir da heutzutage vorsichtig sind. Ich bei mir merke das jedenfalls. Viel leichter ist es, bloß einen Weg zum Predigen. Nämlich von der Liebe und dass alle ans Ziel kommen. So wie es auch schön wäre. Wenn das aber so ist, dass es zwei Wege gibt und dass die eine im Gericht bestehen, dann muss ich ja die andere zumuten, dass ihr so das sein könntet, wo durchfallet. Bloß, wer bin ich, dass ich das jemand ins Gesicht sagen tät, so kommst du nicht ins ewige Leben. Als Pfarrer tue ich immer wieder Leute beerdigen helfen, wobei der Vorbereitung in der Familie rauskommt, dass sie sich um Gott und seine Schriften im Leben nicht kümmert hin. Und da kann man trotzdem eine anständige Beerdigung machen und das ist mir auch wichtig und man kann auch von der Hoffnung predigen. Das tue ich gern. Von allen Mitmenschen kann man im Blick auf ihr Leben etwas gut sagen. Aber halt das nicht unbedingt, dass ihr sich an Gott ausgerichtet hättet oder an Jesus glaubt hättet. Ich bin auch froh, dass das als Pfarrer tatsächlich nicht meine Aufgabe ist, der Richter zu sein. Da ist das Gute, dass das Gottes Sache ist. Und deshalb tue ich nicht Richter, auch nicht am Grab über die, wo gestorben sind. Ich glaube vielmehr, dass es wichtig ist, denen, wo lebt, das so wie im Psalm 1 deutlich zu machen, dass es am Ende einen Unterschied macht, ob du bei Gott bist, im Leben und dann auch bleibst, oder ob du ohne Gott bist und dann im Gericht nicht bestehst und sich dein Weg verlaufet. Immer nix, wie das der Psalm 1 sagt. Wenn er aber stirbt, dem der Glaube wichtig war an Gott, dann ist der Unterschied eine schöne Erfahrung. Und das ist allemal einfach gut und schön, wenn er aber einen Glaube hat an Jesus und eine Hoffnung auch im Sterben, wenn alle, wo die Person kennen, davon ausgegangen kennen, dass sie jetzt dort angekommen ist, wo sie drauf gehofft hat. Dann kann man auch im Abschied trotz aller Trauer ein Glück empfinden, dass jetzt wieder er daheim ist beim himmlischen Vater. So wie Jesus das erzählt hat. Und das ist ein gewaltiger Trost, den alle die nicht haben, wo an keinen Gott glaubet und das ewige Leben nicht kennet. Wo ich das überlegt habe, wie man das mit den zwei Wegen heute noch oder wieder predigen kann, da sind mir ein paar Sachen eingefallen, wo das die Leute gut wissen, dass es zwei Wege gibt und dass es auch Konsequenzen hat, welchen Weg einer geht. Von zwei Wegen auszugangen ist also nicht unmodern. Ganz aktuell ist das mit dem Klimaschutz zum Beispiel. Da ist ganz modern zum Sagen, entweder du machst es anders und änderst dein Leben und hilfst mit Klima zum Retten, oder du machst der ignorant und Welt geht unter. Und noch deutlicher von zwei Wegen hat man heute Urteil bei Diskriminierung wie Rassismus. Da gibt's ein klares entweder oder, ein Gott oder ein Gott gar nicht, wo wir in der Gesellschaft auch Bescheid wissen drüber. Wer sich verfehlt, besteht mit Recht nicht in der Öffentlichkeit im Gericht. Und, um Psalm 1 zu zitieren, kehrt nicht in Versammlung von denen, was Recht macht. Auch im Privaten gibt's Folge vom Tun, gibt's oft zwei Wege. Zum Beispiel, wenn du verheiratet bist, entweder die Ehepartner halten zusammen und schwätzen miteinander, interessieren sich voreinander und haben sich gern, kommen da wieder zusammen, wenn sie mal einen Streit gegeben hat. Oder sie leben sich auseinander und dann besteht ihre Ehe nicht bei der nächsten Krise. Es ist wichtig, dass man seine Freiheit aneinander hat und es auch pflegt. Damit zurück zum Glauben und zu Gott. Bei den zwei Wegen mit oder ohne Gott ist es mehr wie bei der Ehe als wie beim Klimaschutz oder bei der Diskriminierung. Im Glauben geht es nämlich in erster Linie um Beziehung und nicht um Moral oder Ethik. Ein guter Ehepartner sieht das Herz und er misst nicht deine Leistungen. In einer guten Beziehung, da ist die Person wichtig. Wenn du mal einen Mist baust, wenn dir die Lieblingsblume was von deiner Frau nachhagelt, dann kann sie sich immer noch freuen über die Blume, wo du mitgebracht hast, die, wo du gerade noch in der Hand hast, während die Vase auf dem Boden in 1000 Scherben liegt. Und so ist es auch bei Gott. Er sieht dein Herz, er weiß, was du willst, auch wenn du es nicht immer nachkriegst. Bei ihm bist du gut dran, auch wenn einmal etwas nicht so geklappt hat oder einen Fehler gemacht hast. Wer an Jesus glaubt und wer den schmalen Weg gegangen will, darf auch davon ausgehen, dass Gott im Gericht gnädig ist. Es ist also kein Fehler, wenn man uns das klar macht, dass Leben ohne Gott am Ende vor Gott und kein Ziel hat. Und umso mehr dürfen wir uns freuen, wenn wir nach Gott fragen, ihn kennen, Beziehungen pflegen mit ihm, uns zu ihm halten, uns in seine Schriften freuen und gern drüber nachdenken. Und dann können wir es auch erleben, dass wir mit Gott am Bach Wurzeln schlagen dürfen, wo Wasser ist. Und so ein Baum, der gut wächst, kriegt auch so manches Wetter ab. Aber weil er eine Wurzel hat, wo es Wasser ist, kann er sein wie ein starker Baum, der immer wieder grüne Blätter hat und reife Frucht und wo alles, was er tut, badet. Am besten nimmst du also von den zwei Wegen den Nuff, den Weg mit Gott. Amen.